Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, der 11. Januar, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder mit uns startet.
Ja, wir haben auch heute die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Bayern patzt, aber keiner schlägt Kapital. Ist RB Leipzig vielleicht zu doof für den Titel?
Ist die DHB-Auswahl fit für die Weltmeisterschaft?
Und wie ist der Stand jetzt bei der Rallye Dakar?
Außerdem ehren wir eine eisschnelle Auf-Ikone und erinnern an ein Datum, das speziell in der NHL fast prädestiniert für persönliche Bestmarken ist.
Doch bevor es damit losgeht, kommen wir wie immer zu unserer Frage des Tages. 4 Tage nach seinem Triumph in Zagreb, da setzte Lino Strasser auch beim Slalom-Klassiker in Adelboden noch ein dickes Ausrufezeichen.
Nach Platz 12 im ersten Durchgang fuhr er wieder fast bis ganz nach vorn, musste sich am Ende nur Marco Schwarz aus Österreich geschlagen geben.
Ja, also Strasser ist gerade in absolut bestechender Form, aber rast er nur diesen einen Winter wirklich dort oben auf die vorderen Plätze oder ist er vielleicht einer, der sich dann doch nochmal dauerhaft in der Weltspitze etablieren kann? Wir haben 2 Meinungen in je 40 Sekunden wieder für euch und Andreas fängt an.
Also ich denke, da spielt ihm auch die aktuelle Gesamtperformance so ein kleines bisschen im Weltcup-Zirkus in die Karten. Klar, im letzten Jahr war fast in den Top 10 im Slalom-Weltcup, am Ende Rang 12, war schon immer da in den letzten Jahren, auch schon immer gut, stand lange aber im Schatten von Felix Neureuther. Aber in diesem Jahr gibt es bislang keinen, nennen wir ihn Terminator, wie es Hirscher zum Beispiel war. Selbst Slalom-Gesamtweltcup-Sieger Christoffersen schwächelt in dieser Saison. Manuel Feller hat noch keinen Sieg geholt, führte bis gestern im Slalom-Weltcup. Das zeigt, wie eng die Top 15 beieinander sind. Das Fleisch ist willig, aber das Feld ist schwach, könnte man sagen. Ich glaube nicht, dass diese beiden Ergebnisse einen neuen Stern am Slalomhimmel aufsteigen lassen. Im Hinblick auf die Weltmeisterschaft in Cortina im Februar ist es allerdings eine ganz schöne Tendenz. Vielleicht ist ja da was zu holen, ich würde es ihm gönnen.
Auf jeden Fall, klar, Zweifel sind immer da, zum einen, weil er ja jetzt erst mit 28 vermeintlich den Durchbruch geschafft hat und im Slalom zudem ja immer 2 Wertungsdurchgänge zu fahren sind, also da kann eigentlich immer alles passieren, deshalb da eine Prognose abzugeben ist sehr schwer, aber Strasser, der fährt am Limit, aber nicht drüber hinaus, er kann sich gut einschätzen, kennt seinen Körper und er kennt mittlerweile ja auch die Pisten weltweit ganz gut und er weiß auch, dass ein mäßiger erster Durchgang noch nicht das Ende aller Chancen sein muss, das hat er jetzt mehrfach erfahren und bewiesen. Und ein altes arabisches Sprichwort besagt, was einmal passiert, kann einmalig passieren. Doch wenn es ein zweites Mal geschieht, kann es sich immer wieder wiederholen. Und Strasser, der gewann 2017 das City-Event in Stockholm, dann letzte Woche in Zagreb, erkennt jetzt das Gefühl des Sieges schon zweimal. Und das, hat er im ZDF gesagt, macht was mit einem. Er hat gesagt, ich habe gemerkt, es ist menschlich, so ein Rennen zu gewinnen. Tja, da ist er Mensch, da darf er rein in die Siegerliste. Ich finde dauerhaft.
Wow! Ha. Was einmal passiert, kann einmal passieren. Was ein zweites Mal geschieht, kann nicht mehr. Jetzt habe ich auch heute Morgen noch was gelernt. Das ist mein Start in die Woche. Unfassbar, oder? Super. Danke für diese Erkenntnis. Gerne. Und wenn ihr eine ähnliche Erkenntnis hier rauszieht oder irgendetwas dazu beitragen wollt, schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an die 0331 298 5028. 0331 298 5028, ganz wichtig. Bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht und beginnt diese Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und danach eurem Namen und dann bitte eurer Philosophie. Wir freuen uns drauf.
Stand jetzt aktuell.
Das war ein ziemlich spannender 15. Bundesligaspieltag, der am Wochenende uns begeistert hat. Schalke kann doch noch gewinnen, wehrt diesen Negativrekord von Tasmania Berlin ab, kann nicht gleichziehen. Und die Bayern, die verlieren auswärts bei Borussia Mönchengladbach mit 2:3, aber haben mal wieder mehr oder weniger Glück, dass die Konkurrenz da nicht unbedingt Kapital draus schlägt. Leverkusen nur 1:1 gegen Werder und RB Leipzig, der engste Verfolger, der verliert mit 1:3 gegen Borussia Dortmund. Wir blicken mal drauf, vor allen Dingen auf dieses Spiel, auf das Spiel von RB Leipzig und Dortmund mit Frank Bedau, Leipzig-Fan und ja, begeisterter Twitterer. Hallo Frank.
Hallo Malte, moin nach Hamburg.
Jetzt hat Stefan Effenberg vor diversen Jahren mal einen Satz geprägt, als er darauf angesprochen wurde, warum niemand am FC Bayern vorbeizieht. Eben in so einer Situation, die Bayern patzen und keiner schlägt Kapital draus. Da hat er gesagt, die anderen sind zu doof für den Titel. Jetzt steige ich gleich so ein. Ist RB zu doof für den Meistertitel?
Zu doof sicherlich nicht, aber vielleicht noch nicht reif genug. Das sieht man ja immer wieder, wenn man das vergleicht, jetzt auch unter Julian Nagelsmann, mit den direkten Vergleichen mit den großen Vierern, also Bayern, Gladbach, BVB und Leverkusen. Da gab es bisher nur einen Sieg, 8 Unentschieden und 3 Niederlagen. Und gegen den Rest aber gab es 26 Siege, 8 Unentschieden, 3 Niederlagen. Das hat der Tobi Escher heute nochmal aufgedröselt gehabt auf Twitter. Und das ist deutlich. Die Spitzenspiele werden einfach nicht gewonnen. Das ist total negativ. Keine Ahnung, woran das liegt. Mhm. Und gegen den Rest sind sie eigentlich relativ stabil geworden. Das war teilweise unter Hasenhüttl und Rangnick auch noch nicht so. Da wurden auch mal gerne gegen Augsburg verloren oder nur unentschieden gespielt. Aber das passt jetzt. Entscheidend ist aus meiner Sicht zurzeit aber allerdings die lange Verletztenliste. Da ist ja fast eine ganze Startelf, die zurzeit flach liegt.
Gibt es da Erklärungsansätze, woran das liegt? Weil man sagt ja oftmals, Verletzte, da kann es dann auch schon in Richtung Trainingssteuerung gehen. Würdest du so weit gehen?
Soweit ich das mitbekommen habe, wird schon sehr aktiv Trainingssteuerung und auch Spielsteuerung ja betrieben. Aber es ist natürlich insgesamt man muss ja immer die Vorsaison noch mit einbeziehen, dass es da sehr, sehr viel Belastung für alle Spieler gibt. Und dann gerade so Muskelverletzungen oder Adduktorenbereich, wie gestern wieder bei Sabitzer, schon recht vermehrt auftreten. Aber ich bin kein Mediziner, ich kann das nicht wirklich einschätzen.
Also dann lass uns nochmal aufs Spiel gehen. Wo hast du denn den Knackpunkt am Ende für diese Niederlage gesehen?
Ja, also bis zur 30. Minute hat der RB das Spiel komplett bestimmt. Das war ja taktisch super. Es hat einfach nur die Kreativität im letzten Drittel gefehlt, ne? Dass dann mal der entscheidende Pass durch die Kette kommt. Paulsen hing einfach ein bisschen in der Luft, beziehungsweise Hummels und Akanji haben es dann schon sehr gut gemacht und ihn aus dem Spiel genommen, sodass auch Flanken von Angelino und sowas einfach ins Nichts ging. Also es kam, der erste Torabschluss war in der 43. Minute, so ein halber Schuss von Olmo. Und für mich ist das Spiel schon aber gekippt in der 30. Minute bei der schweren Verletzung von Axel Witzel, weil Dortmund dann mit Emre Can deutlich aktiver verteidigt, nach vorne und aggressiver verteidigt hat und das dann in der zweiten Halbzeit fortgesetzt hat. Wobei ich auch nicht weiß, warum Julian Nagelsmann da nicht gegengesteuert hat. Sonst änderte die Ordnung 4-5 Mal im Spiel. Gestern sah das dann irgendwie ein bisschen hilflos aus.
Mhm. Zu Nagelsmann, du hast vorhin den Kollegen Tobi Escher zitiert mit der Statistik, die er angegeben hat. Er hat noch eine andere These aufgestellt bei Twitter. Der hat nämlich gesagt, Nagelsmann in großen Spielen, der wird oftmals vom sogenannten Pep-Syndrom heimgesucht. Also will dann irgendwas ganz Besonderes machen, hängt an besonderen Ideen, die er sich vorher ausgeknobelt hat, dann fest, statt einfach normal spielen zu lassen, so wie er das vielleicht gegen kleinere Gegner machen würde. Hast du dafür Anzeichen gesehen? Ist das so ein Anzeichen, was du eben gesagt hast dafür?
Also speziell gestern fand ich das gar nicht so. Das zentrale Mittelfeld hat halt dann ab einer Stunde war ja Sabitzer, dann musste ausgewechselt werden. Kurz vor dem Spiel war klar, dass Campbell nicht spielen kann. Und diese beiden in der Schaltzentrale hätten, glaube ich, das Zudecken der Räume und der einzelnen Spieler viel besser hinbekommen.
Hm. Jetzt hat sich Freddy Bobic im Doppelpass von Sport 1 auch geäußert zu dem Spiel. Da wurde auch drüber diskutiert, unter anderem mit Emil Forsberg. Und da hat Bobic gesagt, der letzte Punch fehlt bei RB. Nicht nur jetzt im Spiel gegen Leipzig, du hast ja eben auch den Sturm schon angemahnt. Ist das Problem, dass da ein gleichwertiger Ersatz für den abgewanderten Timo Werner einfach noch nicht gefunden ist?
Jein. Grundsätzlich werden sich ja genug Chancen erspielt, auch hochkarätische Chancen. Aber die werden eben leider zu wenig genutzt. Die Chancenverwertung ist das große Problem. Scheinbar auch war ja in Hoffenheim unter Nagelsmann auch schon so. Keine Ahnung, ob es da einen Zusammenhang gibt. Mhm. Aber wenn du ein richtiges Spitzenteam sein willst, wenn du ernsthaft die Bayern angreifen willst, dann musst du einfach deine Chancen nutzen. Und diese Effektivität, die ist einfach noch nicht gegeben. Und Ersatz für Timo Werner, ich finde, sie haben das ja ganz gut auf mehrere Schultern verteilt. Jetzt haben wir in der Hinterhand, Paulsen wird nie ein 25-Tore-Stürmer werden wahrscheinlich, ist aber für andere Sachen in der Mannschaft ganz wichtig, Wege frei zu blocken, Bälle prallen zu lassen. Und Alex Sörloth, dem muss man einfach Zeit geben. Der kommt aus einer anderen Liga, hatte im Sommer keinerlei Vorbereitung aufgrund des Wechseltheaters auch. Dann ging es ja nur noch englische Wochen bis jetzt los, sodass kaum trainiert werden konnte. Und er kommt, das RB-Spiel ist sehr, sehr aufwendig. Er ist sehr lernintensiv, das sagt jeder Neuzugang, der hierher kommt, sodass der einfach Zeit braucht. Jetzt im Januar haben sie ein bisschen Zeit. Gestern hat er sein erstes Tor gemacht. das ist vielleicht auch ein Antrieb. Es gibt ihm ein bisschen Selbstvertrauen. Und ich denke eigentlich, da muss man ein bisschen Geduld behalten. Ansonsten müssen andere ran. Da muss Nkunku, wenn er wieder fit ist, auch Forsberg. Mal sehen, wie Dominik Soboschlei einschlägt, wenn er dann ab Februar hoffentlich spielen kann. Da müssen wir uns überraschen lassen. Insgesamt, denke ich, ist das Team aber gefestigt und wird weiter bis zum Ende eine gute Rolle spielen können. Ob es bis ganz oben reicht, weiß ich nicht.
Das wäre so meine Frage gewesen. Emil Forsberg hat nämlich im Doppelpass auch gesagt, er möchte Bayern weiter nerven. Du hast ja auch schon gesagt, was noch dran fehlt. Aber wie nervig kann denn RB, ohne jetzt, dass du sagst, die werden Meister, aber wie können sie denn, oder wie nervig können sie denn noch werden in dieser Saison? Und ist das, was sie jetzt liegen gelassen haben gegen Dortmund, schon ganz, ganz wichtiger, zentraler Punkt gewesen?
Nein, sehe ich nicht so. Nicht nach 15 Spieltagen. Klar wäre es schön gewesen, 9 Punkte vor Dortmund zu stehen. Jetzt sind es halt nur noch 3. Aber es sind auch nur 2 Punkte bis Bayern. Dass die dieses Jahr auch gerade mit ihrem kleineren Kader anfällig sein werden, wenn sie nicht nochmal nachlegen in der Wechselperiode jetzt. Schauen wir mal. Es ist schwer vorauszusagen. Es kann so viel passieren. Dann geht doch Champions League weiter. Pokal ist dazwischen. RB möchte so lange wie möglich auf allen Hochzeiten tanzen. Und das ist mit diesem Team der Anspruch. Und so soll es auch sein. Und ich denke, das kann man auch etwas offensiver darlegen, so wie es Emil Forsberg heute im Doppelpass gemacht hat.
Frank Bedau war das, Leipzig-Fan, mit einer Einschätzung zum Topspiel vom Wochenende. Frank, vielen Dank.
Tschüss und Grüße nach Hamburg.
Stand jetzt aktuell.
Das dürfte ordentlich Rückenwind für die WM geben. Die deutschen Handballer, die haben im letzten Test, dem zweiten EM-Quali-Spiel gegen Österreich, nicht nur vorzeitig das EM-Ticket für 2022 gesichert, sondern sich mit dem 34-20 auch Selbstvertrauen geholt. Wie es nach diesem Spiel um die WM-Form für das Turnier, das Mittwoch in Ägypten beginnt, steht, hat Tim Detmer vom Handball-Podcast Anwurf hier auf meinsportpodcast.de analysiert.
Die deutsche Mannschaft kann nach den beiden deutlichen Erfolgen gegen Österreich und der sicheren Qualifikation für die EM 2022 mit einem guten Gefühl in das Turnier in Ägypten starten. Durch die 10:1 Führung nach 15 Minuten im zweiten Spiel gestern konnte Alfred Gislason viel wechseln und testen. So zeigte Antonio Metzner mit 5 Toren bei seinem Debüt seine Qualitäten auf Rückraum rechts. Sebastian Firnhabe und Johannes Goller zeigten im Innenblock eine sehr gute Leistung und scheinen sich schon deutlich wohler nebeneinander zu fühlen. Insgesamt war die deutsche Abwehr präsenter und aggressiver als noch beim Hinspiel in Österreich und auch Debütant Moritz Preuß sowie Routinier Fabian Böhm konnten sich in der Abwehr auszeichnen. Silvio Heinevetter, von Trainer Gislason als Nummer 1C bezeichnet, bekam die Chance, eine Halbzeit zu spielen und ist ebenso in WM-Form wie Nummer 1A Andreas Wolf und Nummer 1B Jogi Bitter. Nichtsdestotrotz muss man festhalten, dass diese österreichische Mannschaft nicht der Gradmesser ist. Auch die ersten beiden Vorrundengegner, Uruguay und Kap Verde, werden nochmal gute Chancen bieten, um sich einzuspielen. Wo die deutsche Mannschaft im Vergleich zu den anderen Nationen im erweiterten Favoritenkreis steht, wird damit erst das dritte Vorrundenspiel gegen Ungarn zeigen, bei dem es direkt um wichtige Punkte für die Hauptrunde geht.
Tim Detmer vom Handball-Podcast Anwurf hier auf meinsportpodcast.de zur aktuellen Form der DHB-Auswahl vor dem WM-Start. Die WM wird übrigens nun doch ohne Zuschauer ausgetragen. Das teilten die Organisatoren in Ägypten gestern mit. Und wir haben das Turnier hier natürlich im Blick.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir erzählen's euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Tom Brady ist unser Top des Tages, denn der Quarterback, der schaffte beim Sieg der Tampa Bay Buccaneers über Washington Historisches. Er ist mit 43 Jahren und 149 Tagen nun der älteste Spieler der NFL-Geschichte, der in den Playoffs einen Touchdown-Pass geworfen hat. Und er legte auch noch einen zweiten nach in diesem Spiel und brachte seine Tampa Bay Buccaneers damit zum ersten Mal seit 18 Jahren in die zweite Playoff-Runde. Also der alte Mann, der kann's noch.
Ach, das wird eine schöne, spannende Finalserie, da freue ich mich drauf. Unser Flop des Tages sind dagegen die deutschen Biathletinnen, die erleben in Oberhof einen Weltcup zum Vergessen, muss man sagen. Die deutschen Damen schnitten in den Einzelrennen so schwach ab wie noch nie dort. Vor allem die Schießleistung lief durch die Bank überhaupt nicht, ließ ganz schön zu wünschen übrig. Ja, und auch die Männer waren nicht viel besser. Nur Arndt Peiffer landete im Verfolgungsrennen in den Top 10. In den Top 10. Das ist nicht sein Anspruch. Der will weiter vorne sein. Sein Urteil nach dem ebenfalls schwachen Mixed, nach der Staffel, passte damit irgendwie dann auch zu diesem Gesamtweltcup. Kompletter Murks, sagte er.
Geburtstagskind des Tages.
Heute feiert eine Frau Geburtstag, die in ihrer Karriere relativ wenig Murks gemacht hat, nämlich die deutsche Eisschnelllauf-Ikone Anni Friesinger-Postma. Die wird heute 44. Wir sagen Happy Birthday.
Mit 3 olympischen Goldmedaillen, 16 Weltmeisterschafts- und 5 Europameisterschaftstiteln sowie den 7-maligen Gewinn des Gesamtweltcups bestimmte Friesinger über ein Jahrzehnt die Weltspitze im Eisschnelllauf.
Und das tat sie nicht nur mit sportlichen Leistungen, da tat sie natürlich etwas für das Image ihrer Sportart, aber sie tat auch mit ihrer ganzen Art sehr viel für diesen Sport.
Die Frankfurter Rundschau lobte nach ihrem Rücktritt 2010 neben ihrem Talent auch ihr Charisma. Mit aufreizenden Auftritten und offenherzigen Posen verschaffte sie dem eher unerotischen Eisschnelllauf dann auch ein sexy Image.
Und das hat sie sich natürlich auch vergolden lassen, denn durch lukrative Sponsorenverträge wurde sie zur Millionärin, sagt man, und kann mit ihrem Mann, dem ehemaligen niederländischen Weltklasse-Eisschnellläufer Itz Postma und den beiden Töchtern in Salzburg und in den Niederlanden jetzt ein recht zufriedenes Leben, fernab vom Rummelleben.
Denn der wurde ihr als Sportlerin oftmals viel zu viel. Es gab Momente, in denen ich mich überrollt gefühlt habe von den ganzen Begeisterungen und eben auch dieser Bekanntheit. Das sagte sie mal der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Tja, und wir wünschen ihr jetzt eine ruhige Feier und alles Gute für das neue Lebensjahr. Happy Birthday, Anni Friesinger Postma.
Heute in der Sportgeschichte.
Der 11. Januar ist ein Tag, an dem in der NHL-Geschichte einiges passiert ist, in dem vor allem persönliche Bestmarken gerne mal gefallen sind, große Leistungen erbracht wurden. Wir nennen mal 2 exemplarisch, würde ich sagen.
Und fangen wir mit einer aus deutscher Sicht an. Olaf Kölzig, der deutsche Torhüter, der lange bei den Washington Wizards spielte, schaffte am 11. Januar 2004 den 32. Shutout seiner Karriere beim 1:0-Sieg der Wizards gegen die Edmonton Oilers.
Insgesamt kommt Ole the Goalie in seiner NHL-Zeit auf 35 weiße Westen und damit liegt er im All-Time-Ranking immerhin auf Platz 56. Und auch Marcel Dion von den LA Kings, der stellte am 11. Januar eine persönliche Bestmarke auf.
1983 schaffte er beim 9:7-Sieg in Washington seinen 24. NHL-Hattrick. Zudem legte er noch 3 weitere Treffer in diesem Spiel auf und damit beendete er die schwarze Serie der Kings fast im Alleingang. Zuvor hatten sie 8-mal in Folge auswärts verloren.
Stand jetzt aktuell.
7 von 12 Etappen der Rallye Dakar 2021 sind ausgefahren, also etwas mehr als die Hälfte vorbei. Höchste Zeit, um den Stand jetzt bei der härtesten Rallye der Welt anzugucken.
Das macht für uns Gerald Dierenberg von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Der hat die Rallye bestens im Blick und er liefert uns seine Erkenntnisse der ersten 7 Tagesabschnitte.
Die 2. Woche der Rallye Dakar in Saudi-Arabien hat aus deutscher Sicht gleich einmal erfolgreich begonnen. Dirk von Zitzewitz ist Beifahrer und Navigator von Yazid Al-Raji. Das Toyota-Duo hat trotz 2er Reifenschäden gleich mal die 7. Etappe gewonnen. Und nach dem 2. Platz am Ende der 1. Woche gleich mal gezeigt, dass sie den Speed haben und vorne mitmischen können. In der Gesamtwertung spielen sie aber leider keine Rolle mehr, vor allem nicht im Spitzenfeld, denn in der 1. Woche gab es Reifenschäden und vor allem einen Getriebeschaden, der insgesamt mehr als 5 Stunden gekostet hat. Auf der anderen Seite ist Timo Gottschalk auf dem Weg zu einem guten Ergebnis, der in einem weiteren Toyota der Beifahrer von Jakub Szygonski ist, einem Polen. Dieses Duo hat den 4. Platz im Gesamtklassement auch in der 7. Etappe abgesichert. An der Spitze der Autowertung tobt eben das große Duell zwischen Stefan Peter Ancel und Nasser Al-Attiyah. Beide sitzen in Autos mit komplett unterschiedlichem Konzept. Auf der einen Seite fährt Peter Ancel einen heckgetriebenen Buggy der deutschen Motorsportschmiede X-Raid. Der Buggy ist leichter, hat einen größeren Federweg und kann für die Dünen den Luftdruck in den Reifen aus dem Cockpit aus verstellen. Das kann der Toyota nicht. Und der Toyota ist auf der anderen Seite allradgetrieben, der Federweg ist kürzer und das Auto ist insgesamt schwerer. Das ist natürlich schwierig, ja, weil beide Konzepte haben ihre Vor- und Nachteile. Was wirklich besser ist, ist schwierig zu beurteilen. Es gibt im Endeffekt sportlich gesehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach 7 Etappen führt Peter Ancel knappe 8 Minuten für Al-Attiyah im Toyota. Bemerkenswert ist vor allem die Konstanz von Peter Ancel, denn an 6 der 7 Tage war er auf dem Podest. Er hat aber noch keinen einzigen Etappensieg gefeiert in diesem Jahr. Al-Attiyah hat dagegen in der 1. Woche 3-mal hintereinander gewonnen, aber insgesamt hat er minimal immer wieder Zeit auf Peter Ancel verloren und dadurch ergibt sich sein Rückstand von insgesamt 8 Minuten. Das ganz große Thema war bisher die sehr schwierige Navigation. Viele Fahrer haben sich schon verfahren. Sebastian Loeb, Rekord-Rallye-Weltmeister, hat schon gemeint, dass es eine Dakar der Beifahrer, also der Navigatoren ist und eher weniger der Fahrer. Von den Top-Favoriten hat vor allem Carlos Sainz in der ersten Woche schon 40 Minuten wegen zahlreicher Navigationsfehler verloren. Dass die Navigation und das Terrain in diesem Jahr besonders anspruchsvoll ist, sieht man vor allem bei den Motorradfahrern, die jeden Tag als erste Kategorie auf der Strecke sind. Man hat bisher einen starken Jojo-Effekt bei den Bikes gesehen. Das heißt, dass jene Fahrer, die den Tag eröffnen müssen, 20 bis 30 Minuten auf die hinteren Starter verlieren, weil die sich natürlich an den Spuren orientieren können. Am nächsten Tag dreht sich die ganze Geschichte dann wieder um, weil der jeweilige Tagessieger den nächsten Tag eröffnen muss und eben dadurch im Nachteil ist. Obwohl wir in den Tagesergebnissen damit große Unterschiede gesehen haben, bisher ist das Feld durch diesen Jojo-Effekt in der Gesamtwertung extrem nah beisammen. Nach 7 Etappen einer Fahrzeit von fast 29 Stunden gibt es wirklich einen Sekundenkrimi an der Spitze. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass Nacho Cornejo genau eine Sekunde Vorsprung vor Toby Price hat, obwohl sie 29 Stunden gefahren sind. Cornejo fährt für Honda und Toby Price ist für KTM unterwegs und hat für KTM auch schon zweimal die Rallye gewonnen. Insgesamt ist das Rennen bei den Motorrädern komplett offen und extrem spannend. Die ersten 12 Fahrer befinden sich innerhalb von 20 Minuten und jeder hat von ihnen natürlich noch die Chance auf den Gesamtsieg. Bei den Motorrädern gibt es einen Fahrer aus Deutschland, das ist Sebastian Bühler mit einer indischen Hero. Er fährt bisher eigentlich ziemlich solide und ist jeden Tag rund um Platz 20 zu finden. In der Gesamtwertung summiert sich das dann auch und er ist dann insgesamt auf dem 21. Platz zu finden. Der Österreicher Matthias Walkner hat schon am zweiten Tag durch einen Kupplungsschaden an seiner KTM mehr als 2 Stunden verloren. Er fährt jetzt nur noch auf Einzelergebnisse und könnte es in der Gesamtwertung noch in die Top 20 schaffen. Also er ist nicht mehr weit hinter Bühler zurück. Insgesamt warten jetzt noch einige sehr spannende Tage in Saudi-Arabien. Es ist bei den Autos komplett offen, wer gewinnen wird und bei den Motorrädern sowieso. Also das werden wir dann erst am Freitag, den 15. Januar wissen, wenn die Dakar in Jeddah zu Ende gehen wird.
Gerald Dirnbeck von motorsporttotal.com mit seinen Bergfesterkenntnissen der Rallye Dakar. Danke dir, Gerald.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, da bleibt noch die Vorschau auf den Sporttag. Klar haben wir für euch da ein paar Highlights rausgesucht.
Ja, zweite Bundesliga zum Beispiel spielt heute Abend Eintracht Braunschweig und Fortuna Düsseldorf. Die messen sich da.
Serie A, auch in Italien wird gespielt. Spezia gegen Sampdoria.
Und auch in La Liga rollt der Ball, Huesca gegen Betis und Elche gegen Getafe. Also da ist einiges an Fußball noch zu holen bzw. sich anzugucken. Rallye Dakar geht natürlich auch weiter und in Doha gibt's noch was anderes.
Ja, die Judoka sind am Start. Judo Masters in Doha, der erste Tag. Also auch das ist jetzt mal wieder ein Top-Ereignis von internationalem Ruf.
Schauen wir uns natürlich auch gerne an, die Kollegen von Eurosport übertragen. Und vielleicht ist da so viel los, dass es morgen zum Tagesgespräch taugt und wir hier bei Stand jetzt drüber berichten.
Ab 7:07 sind wir dann wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl unseren Podcast, gibt uns eine kurze Bewertung, zum Beispiel auch bei iTunes mit Stern, und hört fleißig weiter meinsportpodcast.de.
Denn nur hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Wir sagen bis morgen Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
So, und wenn die Mikros jetzt aus sind, können wir noch ein bisschen hier so ein bisschen Klatsch und Tratsch. Ne? Hast du mitbekommen, dass der Team jetzt mit einer Deutschen zusammen ist?
Der Team? Der Dominik-Team? Nee, habe ich nicht mitgekriegt.
Ja, der Dominik-Team, der ist jetzt mit der Tochter vom Roncalli zusammen. Also mit dem Bernhard Paul Roncalli. Ja. Ja, ein bisschen Klatsch und Ratsch hier reinzubringen. Die Zirkusartistin Lilly Paul Roncalli hat jetzt das Herz des Weltranglistendritten aus Österreich erobert. Wahnsinn,
das ist
oder?
Wahnsinn. Das wusste ich noch nicht. Da kann ja sich der Domi vielleicht noch als Artist mit dem Ball irgendwie noch was dazu verdienen.
Na, der muss vor allem jetzt tanzen können, denn die hat ja im letzten Jahr mit dem Massimo Sinato Let's Dance bei RTL gewonnen.
Ach, guck an.
Ja, daher kennt man sie vielleicht so ein kleines bisschen. So, und jetzt tanzen die gemeinsam durchs Leben. Ich bin ja sehr gespannt, ob das was wird.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.